Auf Radio 3 hören Sie unsere Sendereihe über Claudio Abbado, heute über die Spätzeit des Dirigenten in Luzern mit Kai Lewis Kaiser am Mikrofon. Vielleicht nicht sehr russisch, aber doch fulminant, Nacht auf dem Kahlen Berge von Modest Mussorgsky. Claudio Abbado live 1979 in Salzburg am Pult des Gustav Mahler Jugendorchesters. Damals sozusagen die Vorvorgänger- oder Magerquark-Vorstufe des Luzern Festival Orchestra mit vermutlich etlichen identischen Musikern, die also hier wie dort mit von der Partie waren. In Luzern, wo sich seit dem Ende der Ära Abbados bei den Berliner Philharmonikern, genau genommen ab 2003, völlig bruchlos eine neue Zeit für ihn anschloss, konnte Abbado nun noch einmal neu zur Ruhe kommen. Bedenken wir, dass er seit seiner schweren Krebserkrankung ein durchaus geschwächt oder doch angeschlagen wirkender Mann war. Ihm dürfte das nur noch im Rahmen des Festivalbetriebs geforderte Engagement gesundheitlich sehr entgegengekommen sein. Auch dramaturgisch musste Abbado fortan nicht mehr im selben Maß Farbe bekennen, wie wir es in unserer Abbado-Folge über die Berliner Themenzyklen dokumentiert haben. In Berlin war Abbado im Rahmen besagter 10 Zyklen bereits gelegentlich an Grenzen gestoßen, jenseits derer die Themen nebulöser und die Aufgabe, Sinn herzustellen, sichtlich mühsamer geworden war. Hier nun, in Luzern, unter der Ägide eines dramaturgisch eigenständigen, selbstbestimmten und starken Intendanten, konnte sich Abbado auf die Aufgaben konzentrieren, die ihm wirklich zusagten und gefielen, und er konnte die inhaltliche Gesamtverantwortung ein Stück weit abgeben. Die Luzerner Themen wie Tod, Liebe, Revolution oder wie immer sie lauteten, waren weit größer, pauschaler, auch offener gewählt als noch in Berlin. Und wenn Abbado lieber etwas ganz anderes machen wollte, so war das Programm groß genug, ihn auch dies problemlos tun zu lassen. Eine glückliche Zeit also, auch wohl für die zahlreichen Abbado-Fans, die da in Mailand, Wien und nicht zuletzt in Berlin wohnten. Sie mussten sich zwar aufs Reisen verlegen, um den Gegenstand ihrer Zuneigung wieder zu Gesicht zu kriegen, konnten dies aber erstens geruhsam genug planen, da ja die wichtigen Eröffnungskonzerte immer zu bestimmten, rechtzeitig angekündigten Zeitpunkten erfolgten. Außerdem war Luzern ein dankbarer, höchst reizvoller Ausflugsort, etwas ganz anderes als die Städten, an denen Abbado vorher tätig gewesen war. Es ergab sich, ich glaube doch, eine für Abbado ideale Zeit, auch wenn zuzugestehen ist, dass das Luzern Festival Orchestra nicht dasselbe ist wie die Berliner Philharmoniker. Es entsprach auch nicht den Wiener Philharmonikern oder den Mailänder oder Londoner Orchestern, mit denen Abbado sonst aufgetreten war, sondern das Luzern Festival Orchestra war zum damaligen Zeitpunkt ein Klangkörper, dessen Tradition sich vollständig aus der Person Abbados speiste und auf sie beschränkte. Es war sein eigenes Orchester, ohne das unwillkürliche Mitbringsel einer heteronomen Historie und der damit verbundenen Klanggeschichte. Das führte gelegentlich gewiss auch zu Befremdungserlebnissen, und es führte fast jedes einzelne Mal dazu, dass ein Komponist und dessen Werke im Grunde ganz neu erarbeitet werden mussten von diesem Orchester. Die großen Schinken des Repertoires, die Abbado jetzt vorzugsweise dirigierte, Mahler und Bruckner etwa, hatten ja bislang völlig jenseits der Sphäre, zumindest der Musiker vom Mahler Chamber Orchestra, gelegen. Auch etliche Solostars besaßen kaum Orchestererfahrung, als sie hier eincheckten, und damit keinerlei Vorgeschichte, die sie mit gerade diesen großen Werken hätte verbinden können. So erzählte mir etwa die Klarinettistin Sabine Meyer einmal, sie sei gerade deswegen, weil ihr die Werke eines Mahler oder Bruckner in ihrem Solistenalltag völlig fehlten, in das LFO eingetreten, also nicht aufgrund ihrer Erfahrung, sondern aufgrund fehlender Erfahrung. Aus Mahlers Symphonie Nummer 2, einem Lieblings- und Initialwerk Abbados, dem er eine Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern, wie wir festgestellt haben, verweigerte, haben wir schon manchen kleinen Ausschnitt gehört, nicht aber den grandiosen dritten Satz, Scherzo. Die Tempobezeichnung in ruhig fließender Bewegung fasst die Geschichte Abbados in Luzern eigentlich doch perfekt zusammen. Das Luzern Festival Orchestra, live 2003 unter Claudio Abbado.
Thank you.
Gustav Mahler, Symphonie Nummer 2, C-Moll, genannt Auferstehung, würden den dritten Satz, Scherzo, in ruhig fließender Bewegung, Claudio Abbado im Mahlerglück. Man kann es wohl so sagen, das Luzern Festival Orchestra, live in Luzern 2003. Und wie hat sich hier tatsächlich alles entspannt, innerlich gelöst und begradigt, ohne doch die Sache um ein Gramm zu leicht oder zu läppisch wirken zu lassen. Es war Abbados geläuterter, fast idyllischer Maler auf seinem Höhepunkt. Dass diese Symphonie dennoch ungeahnt hochkochen und jederzeit in ihr höllisches Gegenteil schien umschlagen zu können, geschenkt, das zeichnet eben ein nicht vereinseitigendes Bild dieses Komponisten aus. Die meisten Aufnahmen mit dem Luzern Festival Orchestra entstanden wohlweislich nicht für die CD, sondern als Filmaufnahmen für DVD-Editionen. Man wusste natürlich, dass man aller auratischen Bühnenpräsenz Abbados unerachtet mit den bestehenden Aufnahmen aus Berlin, Wien und London nicht leicht würde konkurrieren können. Befreit von derlei Beweislasten und Konkurrenzdruck stellen sich die etwas mehr als 10 Jahre in Luzern als die wohl entspannteste, freieste Zeit im Leben Claudio Abbados dar, mit einer Folge von Live-Sternstunden, die zugleich einen leichten Feriencharakter verströmen konnten. Entlastet, auch vom Druck dramaturgischer Zwänge, konnte sich Abbado hier künstlerisch noch einmal völlig neu finden. Hätte nicht die überwundene Krankheit und die daraus resultierenden gesundheitlichen Einschränkungen einen doch fühlbaren Schatten auf diese Zeit geworfen, so könnte man sie rundheraus als Abbados Glücklichste bezeichnen. Derart vom Glück überwältigt schien dieser Mann nun aber doch wieder nicht. Und zwar weder bei dem Gespräch, das ich 2012 mit ihm führte, noch auf den 2 Gastspielreisen, bei denen ich Abbado und das Luzern Festival Orchestra seinerzeit begleiten konnte. Die eine ging nach Tokio, die andere nach Moskau. Nun war es natürlich ohnehin so, dass man als begleitender Journalist von Abbado auf solchen Reisen nicht viel mitbekam. Abbado, soweit ich weiß, bestand zwar nicht darauf, andere Flugzeuge zu benutzen als das reisende Orchester, so wie das viele Dirigenten auch heute noch verlangen, falls ihr Ruf es ihnen gestattet. So war Abbado nicht. Dennoch hat er wohl in Tokio damals nicht viel mehr von der Stadt mitbekommen als das Innere des luxuriösen O'Hara-Hotels, wo man untergebracht war. Und es wäre undenkbar gewesen, Abbado hier auch nur im Fahrstuhl, geschweige denn beim Frühstück oder sonst wo zufällig zu begegnen. Vielleicht erscheint es mir auch nur so, zweifellos aber wurden Dirigenten seines Schlages, so auch Abbado, auf Reisen abgeschirmt, als handele es sich um eine Bienenkönigin. Wichtiger, die Fragilität, die nun beinahe Abbados Markenzeichen geworden war, übertrug sich doch auch auf etliche seiner musikalischen Wiedergaben zu deren Vorteil. Auch diese Beobachtung reicht vielleicht weiter zurück und verdankt sich teilweise der kammermusikalischen Transparenz seiner Ensembles. Auch zu Luzerner Zeiten nämlich hat sich ja Abbado niemals nur auf das Luzern Festival Orchestra allein beschränkt. Dazu war er einfach zu umtriebig. Er brauchte von Zeit zu Zeit außerhalb des Festivals weitere Orchester, mit denen er arbeiten konnte. So entstand 2005 eine wunderzarte Gesamtaufnahme der Zauberflöte von Mozart mit dem Mahler Chamber Orchestra, das für dieses Werk auch ohne Verstärkung groß genug ist. Wir hören den Anfang des 2. Aktes mit René Pape als Sarastro, Georg Zeppenfeld als Sprecher sowie Christoph Strehl als Tamino und Hallo Müller-Brachmann als Papageno. Geprägt von schöner Vorsicht, Zurückhaltung und Zerbrechlichkeit.
stärk mit Geduld sie in Gefahr.
Stärk mit Geduld sie in Gefahr.
Beginn des zweiten Aktes aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart, Claudio Abbado 2005 am Pult des Mahler Chamber Orchestra. Die Solisten René Pape als Sarastro, Georg Zeppenfeld als Sprecher sowie Christoph Strehl als Tamino, Hanno Müller-Brachmann als Papageno sowie Andreas Bauer und Danilo Formaggia als Priester. Aufgenommen wurde das Werk in Modena, einer jener Orte in Oberitalien, in die Abbado in seinen späten Jahren gern ausschwärmte, ähnlich wie nach Bozen oder Ferrara. Die gewisse Fragilität, die ich hier musikalisch angemerkt habe, stellte im Grunde eine Art Alleinstellungsmerkmal, jedenfalls eine Besonderheit von Abbado in seinen späten Jahren dar. Das muss ich präzisieren. Zerbrechlichkeit im Ausdruck ist eine Eigenschaft, die bei betagteren Dirigenten nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Der alte Günther Wand etwa, um die 90, war körperlich gebrechlich geworden und legte den Weg zur Podiumsmitte nur noch langsam und mit Mühen zurück. Wenn Wand bei den Berliner Philharmonikern auftrat, litt darunter keineswegs die Kraft und Konzentration der musikalischen Darbietung und doch übertrug sich eine gewisse Erkämpftheit der körperlichen Balance wundersam auf das Orchester, welches nun in den Riesendomen der Werke von Bruckner eine Zartheit der farblichen Nuance, eine Schwerelosigkeit und ein Schweben entdecken konnte, wie man es eigentlich noch nie gehört hatte. Das mag auch Ausdruck und Ergebnis der körperlichen Präsenz und Angegriffenheit des alten Günther Wand gewesen sein. Ähnliches wahrnehmen konnte man bei den Wiener Gastspielen in den letzten Lebensjahren Karajans, etwa bei Bruckners Siebter. In Berlin dagegen hat es sich nicht in dieser Weise umgesetzt, wie mir vorkommt. Genauso nun schien sich auch Abbados körperliche Verletzlichkeit in einem gesteigerten Nuancenreichtum und einer Erleichterung in einem Abheben der musikalischen Struktur zu spiegeln. Alles schwebte, ein großartiger Effekt. Der Unterschied zwischen Abbado und den zuvor genannten greisen Granden am Pult bestand nun allerdings darin, dass Abbado, obwohl auch über 70, gerade nicht als ein dirigierender Methusalem erschien. Abbado vielmehr hatte sich durch die eigene Grazilität hindurch eine merkwürdige Alterslosigkeit erworben. Abbado war nach wie vor, auch in seinen letzten Jahren, noch immer ein seltsam erotisch anmutender Dirigent, dessen Tribut an das Alter seiner Ausstrahlung schien gut geschrieben worden zu sein. Wunderlicher Fall, die Alterslosigkeit des Claudio Abbado, unbeschadet der einstweilen überwundenen Krankheit, manifestierte sich in der Luzidität seines Spätstils, der stets den Eindruck erweckte, man sei durch engen und turbulente Stromschnellen hindurch, über Stock und Stein, plötzlich noch einmal aufs offene Meer gelangt. Tatsächlich noch einmal eine neue Phase. Selbst Bruckner, den er bislang doch immer dirigiert hatte, als sei es Schubert, fand nun live 2013 mit dem Lucerne Festival Orchestra innerlich erleuchtet zu sich selbst. Adagio, langsam, feierlich, der dritte und letzte Satz der unvollendet gebliebenen Symphonie Nummer 9 von Anton Bruckner. Ein kompositorisches Vermächtnis, wie geschaffen für den späten Claudio Abbado, hier ein knappes Jahr vor seinem Tod, aufgenommen im August 2013 in Luzern mit dem Luzern Festival Orchestra. Von solchen herrlich gelösten, aber dabei nicht harmloser gewordenen Deutungen her betrachtet, fand Abbado in Luzern mit dem im Jahr dieser Aufnahme seit 10 Jahren bestehenden Luzern Festival Orchestra noch einmal zu einem Höhepunkt seiner Kreativität. Wie schön! In der nächsten Folge unserer Sendereihe über Claudio Abbado werden wir einen einzelnen, besonderen Aspekt dieser Spätphase noch einmal genauer hervorheben und unter die Lupe nehmen. Denn dann geht es um Mozart, Haydn und davor Claudio Abbado und die alte Musik. In diese Richtung nämlich ging der späte Abbado. Manuskripte, Musiklisten sowie die Sendungen selber finden Sie wie immer auch auf unserer Homepage radio3.de. Die Sendungen stehen Ihnen außerdem in der ARD-Audiothek zur Verfügung. Mein Name ist Kai Lürs Kaiser. Ihnen noch einen schönen Nachmittag und Abend.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 16 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Israel und der Iran setzen ihre gegenseitigen Luftangriffe fort. Am Mittag meldete der iranische Staatsrundfunk Explosionen in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt Teheran. Kurz danach wurde in Israel wieder Raketenalarm ausgelöst. Bisher beziffert der Iran die Zahl der Todesopfer seit Beginn der israelischen Luftangriffe am Freitag auf fast 130. In Israel sind mindestens 13 Tote bestätigt. In einem Wohnhaus bei Tel Aviv wird noch nach Verschütteten gesucht. Beim Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs in Kanada wird der Konflikt zwischen Israel und dem Iran ein zentrales Thema sein. Das hat Bundeskanzler Merz kurz vor seinem Abflug deutlich gemacht. Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert.
Merz will darauf dringen, dass sich der Konflikt im Mittleren Osten nicht ausweitet. Gleichzeitig sagte er, dass auch Deutschland sich wappne gegen mögliche Angriffe des Irans auf jüdische Einrichtungen im Land. Das zweite große Thema bei den G7 wird der Krieg Russlands gegen die Ukraine sein. Hier möchte Merz auch die Nicht-Europäer auf dem Gipfel dafür gewinnen, Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen.
In Deutschland wird heute zum ersten Mal der Veteranentag begangen. Bundestagspräsidentin Klöckner hat am Mittag die zentrale Festveranstaltung am Berliner Reichstagsgebäude eröffnet. Es sei höchste Zeit, denen öffentlich Anerkennung zu zeigen, die in den deutschen Streitkräften gedient haben, sagte die CDU-Politikerin. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt hat es heute einen Angriff gegeben. Wie die Polizei mitteilte, haben 10 bis 15 unbekannte Teilnehmer die Versammlung im Kreis Märkisch-Oderland attackiert. Rolf Grünewald, RBB 24.
Bei dem Überfall sollen die Angreifer laut Polizei auch Schlagwerkzeuge oder Holzstöcke eingesetzt haben. Mindestens 2 Personen wurden leicht verletzt, mussten aber nicht behandelt werden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei sind die zum Teil vermummten Täter geflüchtet und konnten bisher nicht gefasst werden. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, sich zu melden, vor allem, wenn sie etwas zu Fahrzeugen sagen können, die von den Tätern genutzt wurden.
In einer Großbäckerei in Berlin-Reinickendorf hat es am Morgen gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem RBB sagte, stand die Technik einer Großbäckerei.